Vis-à-vis.
Herr Professor Mayer, wenn man an die EU denkt, dann denken viele Leute zunächst mal an die offenen Grenzen, eben seit einigen Jahren auch nach Osten und nach Südosten hin. Das wird wahrscheinlich den meisten Menschen gefallen. Aber ökonomisch gesehen, die Erweiterung der EU, ist das eine, wie man neudeutsch sagt, Success Story, eine große ökonomische Erfolgsgeschichte?
Wenn Sie sagen ökonomisch betrachtet, dann ist natürlich die Frage, welches Kriterium zieht man heran? Und wenn man das Standardkriterium nimmt, nämlich die Einkommen pro Kopf, dann ist das eine Erfolgsgeschichte. Doch, würde ich so sagen. Slowenien beispielsweise oder auch Tschechien sind nah an dem Durchschnitt der Europäischen Union. Wenn Sie einige Länder anschauen, dann waren die vorher, also 2004, waren die bei einem Drittel des Lebensstandards des Durchschnitts der Europäischen Union. Und heute sind sie bei zwei Drittel oder drei Viertel.
Der Osten hat aufgeholt. Und wie ist es mit dem Westen? Da hat man das Gefühl, man tritt so ein bisschen auf der Stelle.
Richtig. Einige Länder in Westeuropa konnten ihren Erfolgsweg nicht weiter beschreiten. Insofern gab es das, was man eigentlich auch angestrebt hatte, Konvergenz. Man hatte das vielleicht jetzt nicht angestrebt, indem die westlichen Länder langsamer wachsen. Aber Fakt ist, wir haben es mit einer Annäherung der Länder hinsichtlich des Lebensstandards zu tun. Und das war immer Ziel der Politik.
Das war gewünscht, aber das klingt eben so, als ob das vor allen Dingen eben schön ist für die Menschen, die früher relativ arm waren. Also Profiteure waren dann doch die Nachbarn im Osten.
Die Länder im Osten haben stark gewonnen. Ich würde auch aufgrund der Evidenz, würde ich sagen, dass auch die Länder im Westen gewonnen haben, aber relativ betrachtet weniger stark gewonnen haben. Und das ist Ziel der Konvergenz. Wir wollten von Anfang an in der Europäischen Union eine Annäherung der Lebensverhältnisse. Das steht auch so im Lissabon-Vertrag. Und das wurde erreicht bei fast allen Erweiterungsrunden. Als Irland Mitglied wurde, war Irland ein armes Land. Und heute ist es ein reiches Land.
Wie wurde das denn erreicht, dass es den Ländern dort besser geht? Ist das so automatisch gekommen?
Im Rahmen der Europäischen Union gibt es ja zwei große budgetwirksame Posten. Das eine ist die Agrarpolitik und das zweite ist die Regional- oder Kohäsionspolitik. Kohäsion heißt irgendwie so Annäherung, zusammenhaften. Und dieser zweite Block, diese Kohäsionsmittel, die Regionalförderung, die ist massiv in den Osten oder auch in den Süden geflossen. Und bei aller umstrittenen Projekte, die es über die Jahre gab, diese Kohäsionsmittel, die waren hilfreich für den Aufbau der Infrastruktur in diesen Ländern.
Und da ist man sehr schnell bei Stimmen, wenn man hier in Deutschland durchs Land fährt, die auch manchmal kritisch sind, die so ein bisschen, ich sag mal, stammtischartig nämlich sagen, wir sind der große Zahlmeister, Deutschland als großer oder größter sogar Nettozahler in der EU. Wir bezahlen denen da drüben ihren Aufschwung. Was würden Sie da dort sagen?
Tja, die reichen Länder haben ein Interesse an dem Aufschließen der armen Länder. Vielleicht sind die Politiker manchmal nicht mutig genug, diese Aussage in dieser Klarheit zu treffen. Aber es war intendiert, dass wir den ärmeren Ländern helfen, damit sie aufschließen. Insofern, die Konvergenz ist in unserem Interesse. Wenn wir in Osteuropa Produktionsstätten haben, dann ist das für uns im Westen interessant und wichtig. Wenn wir dort Absatzmärkte haben, ist das interessant und wichtig. Und umgekehrt für den Osten eben auch. Deswegen, dieser Nettotransfer von Mitteln, ja, ich würde sagen, ist gewollt und sollte meines Erachtens auch offensiv vertreten werden.
Deutsche Unternehmen haben den Osten als sogenannte verlängerte Werkbank genutzt. Da können wir gleich noch mal genauer drüber reden, ob das jetzt auch so weitergeht in den nächsten Jahren. Aber nochmal gefragt, was nützt es jetzt dem Einzelnen? Haben demnach eben die Unternehmen profitiert, aber nicht unbedingt der einzelne Bürger in Deutschland, in Frankreich?
Also im Schnitt, glaube ich, kann man schon sagen, dass alle davon profitiert haben. Aber die Erweiterung bedeutete für alle Parteien, für den Osten, vermutlich stärker als für den Westen, aber bedeutete für alle Parteien einen heftigen Strukturwandel. Strukturwandel ist schmerzhaft. Ich selbst komme aus dem Offenbacher Raum und dort gab es früher eine Lederwarenindustrie und die gibt's gar nicht mehr. Die ist ganz weg. Und ich hatte als Kind das erlebt, wie brutal die Personen, die da in der Lederwarenindustrie Beschäftigung hatten, wie die in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden und später dann alle Mühe hatten, wieder auf die Beine zu kommen. So ist das in vielen Ländern Europas gewesen. Insofern, Strukturwandel ist hart. Wir haben das in den neuen Bundesländern mit aller Härte auch gesehen. Und die Frage ist, ob das vermeidbar ist. Ich denke, der Strukturwandel muss im Grunde akzeptiert werden, nur muss er abgefedert werden. Wir müssen Anpassungsprozesse begleiten, wir müssen Ausbildungsprogramme anbieten, wir müssen Ansiedlungshilfen anbieten. Strukturwandel ist hart, aber meines Erachtens aus einer ökonomischen Perspektive auch unvermeidbar.
Übersetze ich das richtig, wenn ich sage, der ist hart, der Strukturwandel, aber auf Dauer eine Industrie zu halten, die nicht funktioniert, bringt dann am Ende auch nichts?
So würde ich das sehen, ja. Wenn aufgrund der Entwicklung der Arbeitskosten bei uns bestimmte Industrien so nicht mehr haltbar sind, dann sollten wir uns da nicht wirklich dagegen wehren, sondern sollten in den Bereichen, in denen wir dann besondere Fähigkeiten aufbauen, entwickeln, dort sollten wir die Industrie ansiedeln. Eigentlich ist die geopolitische Veränderung, die wir zurzeit beobachten, ist ja auch eine Chance. Die Amerikaner reden von Friendshoring, von der besonderen Zusammenarbeit mit den Freunden. Wir haben aus der Pandemie, aus dem Klimawandel gelernt, dass wir im Grunde diese fernen Lieferstätten möglicherweise durch nähere Lieferstätten oder Produktionsstätten ersetzen müssen. Insofern, eigentlich gibt's auch eine Chance, dass wir mehr Produktion in Rumänien ansiedeln oder in der Ukraine mittelfristig oder in Moldawien. Aber also der Strukturwandel, der wird uns treffen, der wird uns weiter beschäftigen. Und ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, dass die Europäische Union einen Weg findet, diesen Prozess zu gestalten. Wesentliche Aufgabe ist es ja auch der nationalen Regierungen, und die sind sich dieser Herausforderung bewusst.
Jetzt haben Sie eben bei Industrien, die vielleicht zurückgeholt werden, lauter mittelosteuropäische Länder genannt. Das war ja das Modell, eben die billige Werkbank, Fabriken 1:1 nach Mittelosteuropa und dann deutlich geringere Arbeitskosten. Das trägt immer noch, ja, die Produktion dann lieber nach Polen oder Moldawien und nicht nach Frankreich oder Deutschland.
Letztlich wird es diese Chance nach wie vor geben, dass ein Teil der Produktion dann in Ungarn ist oder dann eben in Rumänien, in Bulgarien. Alle Länder, und einige Länder machen uns das ja auch vor, Slowenien, Estland, einige Länder sind wirklich sehr, sehr klug in der Entwicklung neuer Kompetenzbereiche. Die Esten, wird ja auch viel berichtet über deren Digitalkompetenz, über deren frühzeitige Orientierung an Start-ups, an der Bereitschaft, digitale Technologien einzusetzen. Die haben beispielsweise diese Art von Kompetenz entwickelt. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass das für sie langfristig einen Erfolg darstellt. Polen wird eine andere Lösung finden oder Ungarn. Also jedes Land muss, und da ist dann letztlich nicht die Europäische Union die entscheidende Kraft, sondern jedes Land muss für sich selbst entscheiden, wo können wir unsere Akzente setzen.
Jedes Land der 27, größter Binnenmarkt der Welt, hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber summa summarum, wenn man das mit den USA vergleicht, sieht Europa alt aus. Großer Abstand bei der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung und ein Abstand, der sogar jetzt noch steigt in der letzten Zeit. Was machen die Europäer falsch? Warum bündeln sie ihre Kräfte nicht besser?
Wir diskutieren in den Vorlesungen häufig diese Frage, ist die USA so weit vor uns, wie es die Zahlen suggerieren? Zunächst mal muss man berücksichtigen, dass die Arbeitsstunden, die Amerikaner im Durchschnitt pro Jahr einbringen, dass die um so viel höher liegen, dass man die eigentliche Bewertung des Ergebnisses irgendwie revidieren muss.
Die Amerikaner sind einfach fleißiger.
Die arbeiten einfach mehr. Die haben weniger Urlaubstage und pro Jahr kommen sie auf 15-20% mehr Stunden an Arbeit, die sie eben einbringen. Also insofern, wenn wir das wollten, könnten wir das auch. Aber wir wollen das ja nicht. Das ist ja nicht das kollektive Bewusstsein von uns, dass wir auf Urlaub verzichten und dann halt ein höheres Pro-Kopf-Einkommen erzielen.
In West wie im Osten? Ist das da diese Freizeitorientierung identisch?
Nee, das glaube ich nicht. Aber insgesamt glaube ich schon, dass Europa ein anderes Sozialmodell hat, ein anderes Modell von Leben, von Gestaltung von Freizeit, und dass sich das auch im Osten so mittelfristig entwickelt. Aber jenseits dieser Frage ist es schon so, dass die Amerikaner einfach schneller sind. Wir sagen häufig in der Forschung, dass die Amerikaner in den grundlegenden Innovationsprozessen Vorteile haben und in der Anpassung der Innovation an die besonderen Herausforderungen, dass da eigentlich die Europäer relativ stark sind. Insofern, mittelfristig kann man da vielleicht dann auch wiederum durchaus auch zuversichtlich sein. Aber klar, diese Offenheit für Innovation, die Bereitschaft, auch Risiken einzugehen, die Bereitschaft, auch Prozesse abzuwarten und dann erst zu regulieren, die ist in Amerika einfach größer als bei uns. Bei uns kommt relativ schnell der Reflex, wir brauchen Regulierung. Und dann verliert man Zeit und eben dieser Innovationsimpuls, der wird dann von anderen genutzt.
Und man muss sich in Europa auch erstmal einigen. Das ist ein Problem. Die Amerikaner sagen oft, das, was ihr da macht, über die Nationalstaaten hinaus, das geht eh schief.
Ja, wir müssen uns einigen. Aber das ist eben Europa. Und das ist auch gut. Also wir können in Europa, wo es diese vielen Nationen, diese unterschiedlichen Vorstellungen gibt, können wir nicht so tun, als wüsste ein Akteur oder wenige Akteure wüssten das am besten. Wir müssen vermutlich schneller werden, aber wir müssen akzeptieren, wir sind ein Europa der 27, vermutlich bald auch mehr. Und wir müssen uns Konsensformen überlegen. Wir müssen auch akzeptieren, dass Politikansätze, dass die ausdiskutiert werden, selbst wenn wir auch ein Stück weit Zeit verlieren. Also die Weltsichten sind anders in den verschiedenen Ländern und wir können das nicht einfach wegrücken und sagen, wir geben jetzt hier der Europäischen Kommission das Mandat für Mehrheitsentscheidungen und dann werden die eine Politik gegenüber China oder gegenüber Russland oder gegenüber Afrika dann entscheiden, dann glaube ich, würde Europa darunter leiden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.